Ich begrüße alle ganz herzlich zu dieser Bibelklasse. Wir kommen heute zu Matthäus 23 und lesen ab Vers 36. Wir sind immer noch an diesem besagten Dienstag vor Karfreitag. Das hat ja begonnen schon in Kapitel 21 ab Vers 20. Da haben wir Dienstag. Und der ganze Text, Kapitel 21, da weiter, 22, 23, alles am Dienstag. Der Jesus war im Tempel in Jerusalem. Er wurde von verschiedenen Gruppen des Judentums wurde er befragt, und zwar um ihn in die Enge drängen zu können. Aber jeder Angriff wurde so eindrücklich und grandios widerlegt und abgewehrt. Und dann haben wir letztes Mal uns ja auch damit beschäftigt, wie der Herr Jesus dann im Anschluss, als alle Diskussionen vorbei waren, er noch eine letzte Frage gestellt hatte, die niemand beantworten konnte. Dann hat er diese 8 Weherufe über die Führer Israels, und zwar über die Pharisäer und Schriftgelehrte, ausgesprochen. Und da sind wir jetzt gerade noch dran, wenn wir ab Vers 36 lesen. Darf ich bitten?
Matthäus Kapitel 23 ab Vers 36.
Und zwar liest du dann bis Kapitel 24 Vers 8.
Bis Vers 8.
Ja.
Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg. Und seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen.
Vielen Dank. Zuerst, bevor wir auf die Verse eingehen, noch ein kleiner Nachtrag. Ich habe das auf dem Livestream nachgehört, was ich da gesagt hatte in Kapitel 21, Vers 8. Da geht es ja noch um Montag vor Karfreitag. Darf ich bitten, Christian, liest du noch die Verse 18 und 19, Verzeihung. 21, 18 und 19.
Des Morgens früh aber, als er in die Stadt zurückkehrte, hungerte ihn. Und als er einen Feigenbaum an dem Weg sah, ging er auf ihn zu und fand nichts an ihm als nur Blätter. Und er spricht zu ihm: Nie mehr komme Frucht von dir in Ewigkeit. Und sogleich verdorrte der Feigenbaum.
Danke. Es ist ja so, das Markus-Evangelium gibt ganz genau die zeitlichen Verhältnisse an. Jeder Tag der Passionswoche ist im Markus-Evangelium ganz eindeutig gekennzeichnet, sodass man sehen kann, am Sonntag der Einzug des Herrn Jesus nach Jerusalem, was wir ja in Kapitel 21 ab Vers 1 haben bis Vers 11, das war eindeutig am Sonntag. Und dann kommt die Tempelreinigung am Montag, die wird hier beschrieben in 21,12 bis 17. Im Matthäus-Evangelium wird nicht klar gemacht, dass es am nächsten Tag war. Man könnte meinen, es sei am gleichen Tag gewesen. Aber ich habe ja damals erklärt, das gehört so eng zusammen, was da am Palmsonntag geschah und was dann am Montag geschah. Aber im Markus-Evangelium, dort wird die Chronologie besonders hervorgehoben und da wird es klar gemacht, das war am nächsten Tag, also am Montag. Und dann ist es auch so, im Markus-Evangelium wird auch klar gemacht, die Verfluchung des Feigenbaums, was wir haben in den Versen 18 und 19, fand statt an diesem Montag. Also bevor der Herr nach Jerusalem ging, um die Tempelreinigung durchzuführen, auf dem Weg dorthin hat er den Feigenbaum verflucht. Jetzt könnte man hier meinen, in Matthäus 21, in der deutschen Übersetzung, Vers 18, frühmorgens aber, als er in die Stadt zurückkehrte, hungerte ihn. Also wäre das dann schon der nächste Tag, also Dienstag. Und dann habe ich eben damals erklärt, nein, man muss das mit Vorzeitigkeit übersetzen hier. Und zwar ist das von der griechischen Grammatik her möglich. Also man muss übersetzen, frühmorgens aber, als er in die Stadt zurückgekehrt war, hungerte ihn. Ja, mit Vorzeitigkeit kann man das ausdrücken. Und diese Dinge, wie man Vorzeitigkeit ausdrückt, Gleichzeitigkeit, Nachzeitigkeit und so weiter, das ist alles im Griechischen anders als im Deutschen. Und ich habe dann erklärt, hier sei ein Partizip Aorist und dann das Hauptverb. Und darum müssen wir das so übersetzen, haben auch mit der Grammatik erklärt, dass das beim Partizip Aorist so möglich ist. Und dann Schock. Ich habe es nochmals nachgeschaut. Das ist ein Partizip Präsens, nicht Aorist. Und ich weiß gar nicht mehr, wie mir das geschehen ist. Und darum korrigiere ich das Detail hier. Aber es gibt keine Änderung. Es ist so, die Partizipien im Griechischen haben grundsätzlich keine Zeitbedeutung. Man sagt Partizip Präsens, aber das bedeutet nicht Präsens, sondern es bedeutet Durativ. Eine Handlung, die im Verlauf beschrieben wird. Und da gilt genau das Gleiche, was ich damals gesagt habe für das Partizip Aorist. Das kann, wenn der Zusammenhang es erfordert, mit Vorzeitigkeit ausgedrückt werden. Und das gilt auch eben für das Partizip Präsens. Und darum muss man hier übersetzen, frühmorgens aber, als er in die Stadt zurückkehrte, hungerte ihn. Aber das Partizip Präsens ist benutzt, um auszudrücken, er war da am Zurückkehren, quasi der ganze Weg da vom Ölberg runter, wird da im Verlauf beschrieben. Aber es ist wichtig, man muss mit Vorzeitigkeit übersetzen, im Deutschen also mit einem Plus kommt perfekt. Und dann wird klar, Matthäus greift hier zeitlich zurück. Das war am Montag, morgen. Und dann, wie gesagt, der nächste Tag, Vers 20, da wollen sich die Jünger über den verdorrten Feigenbaum gewundert haben, das ist eben Dienstag. Und zwar dieser lange Dienstag, wo durch all diese harten Diskussionen gegen den Herrn Jesus deutlich wurde, die Führerschaft Israels, und zwar in allen Facetten, ob das jetzt Sadduzäer sind, Pharisäer, Herodianer, was auch immer, alle lehnen ihn ab. Und auch die Masse des Sanhedrins, des obersten Gerichtshofes, lehnt ihn als Messias ab. Das wird deutlich. Und darum dann eben dieser besondere Höhepunkt, diese 8 Wehen über die Führerschaft, die wir betrachtet haben in Matthäus 23, ab Vers 1. Und jetzt sind wir gerade noch an den letzten Versen dran. 36 bis 39. Aber wir haben gesehen, eigentlich findet sich in diesen Wehrufen immer noch Gnade drin. Denn wenn man jemanden verwarnt und sagt wehe, dann hat er noch die Möglichkeit, etwas in Ordnung zu bringen, sich zu ändern. Genau. Und so gibt der Herr der Führerschaft tatsächlich mit diesen 8 Weherufen eine Chance für einen Neuanfang. Und darum sind es übrigens 8 Wehen. Manche denken vielleicht, ich habe ja gesagt, im Mehrheitstext sind es 8 Wehen. Im fehlerhaften Minderheitstext von Nestle Aland, dort sind es 7 Wehen. Oh, schade, lieber 7 als 8. Nein, 8 ist die Zahl. Wovon?
Der Neuanfang.
Der Neuanfang. Wie kommst du auf die Idee? Zum Beispiel. Der 8. Tag ist wieder der 1. Tag. Ja? Gott hat die Woche schon in der Schöpfung eingesetzt. Eine 7-Tag-Woche. Und der 8. Tag ist dann quasi der Neuanfang. Und Gott hat auch in der Natur die Musik vorgegeben, in den Obertönen. Und da hat man die diatonische Tonleiter vorgegeben. Also das ist die Dur. Tonleiter zum Beispiel, auch die Moll. Und die besteht aus 7 Tönen. Und der 8. Ton ist dann wieder der gleiche. Also wenn man die Tonleiter macht von C auf, dann der 8. Ton ist wieder C. Der Neuanfang. Ja, und in diesem Wehe liegt eben die Chance für die Umkehr und für den Neuanfang. Der Herr hat, wie wir letztes Mal noch gesehen haben, am Schluss angekündigt, nicht nur er selber ist verworfen, sondern auch seine Jünger, die er nachher noch aussenden wird als Boten, als Zeugnis für Israel, die werden auch abgelehnt werden. Ich wiederhole Vers 34. Darum siehe, ich sende Propheten und Weise und Schriftgelehrte zu euch. Und einige von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen. Das spricht der Herr über die Apostel und auch weiteren Zeugen, auch neutestamentlichen Propheten. Die werden Israel gegenüber Zeugnis ablegen. Die nennt er Propheten. Weise, das sind solche, die die Zusammenhänge der Schrift verstehen und sie auch praktisch anwenden können. Und dann Schriftgelehrte, das sind solche, die die Schrift kennen in ihrem gesamten Umfang und die Zusammenhänge in den Heilsplänen Gottes erkennen. Aber der Herr sagt, die werden sie auch ablehnen, nicht nur ihn. Und damit machen sie deutlich, dass sie gar nicht besser sind als ihre Vorfahren, sagt er, die schon die früheren Propheten, die Gott geschickt hat durch die Zeit des Alten Testaments hindurch, die frühen Propheten haben sie abgelehnt und immer wieder verfolgt und getötet. Sie machen genau das Gleiche. Sie gehen genau in ihren Fußstapfen und führen das zum Höhepunkt, indem sie den Messias selbst ablehnen, den Herrn Jesus, und auch die, die er sendet, die neutestamentlichen Zeugen. Und dann haben wir letztes Mal noch gesehen, Vers 35, da sagt der Herr Jesus, damit über euch komme alles gerechte Blut, das auf der Erde vergossen wurde, von dem Blut Abels, des Gerechten, bis zu dem Blut Zacharias, des Sohnes Berechias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar ermordet habt. Und da haben wir gesehen, der Jesus geht von der hebräischen Bibel aus. Die Reihenfolge der Bibelbücher sind dort ein bisschen anders als in unserer deutschen. Ist kein Problem, man muss es einfach wissen. Das letzte Buch im hebräischen Alten Testament ist nämlich welches Buch? Nicht Malachi, sondern?
Chronika.
Und im ersten Buch, das ist 1. Mose, in Kapitel 4 wird der erste Mord beschrieben. Das ist der Mord an Kain. Und in 2. Chronika, haben wir letztes Mal gesehen, Kapitel 24, Vers 20, wird der letzte Mord im Alten Testament beschrieben. Das ist der Mord eben an diesem Zacharias. Und der wurde zwischen dem Tempel und dem Altar ermordet. Und so sagt der Herr Jesus da, das hebräische Alte Testament, all diese Morde an den Zeugen Gottes. Und schon Abel war ein treuer Zeuge Gottes, wurde aus Neid ermordet, bis eben zu dem letzten Beispiel in 2. Chroniker 24, das vollendet ihr eigentlich, indem ihr jetzt auch noch den Messias und die neutestamentlichen Zeugen verfolgt und ablehnt und tötet. Und so sagt er, deshalb wird, obwohl all diese Warnungen im Alten Testament da waren und ihr sie nicht zu Herzen genommen habt, wird gewissermaßen das ganze Maß dann auf euch kommen. Also Gott macht euch verantwortlich, weil ihr das alles wusstet und trotzdem den gleichen bösen Weg und noch schlimmer, durch die Ablehnung des Messias selbst, eben zum Höhepunkt geführt hat. Und so kündigt er das Gericht über sie an und sagt dann, das ist jetzt Vers 36, wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Eben wie Vers 35 sagt, damit über euch komme alles gerechte Blut. Sie werden schuldig an all dem, weil sie all diese Warnungen abgelehnt haben. Und dann kommt dieser eindringliche Ruf. Kannst du das nochmals lesen, Christian? Vers 37, damit das so richtig reingeht. Der Herr richtet sich jetzt an die ganze Stadt Jerusalem. Und zwar, indem er den Namen zweimal nennt. Das ist ja so eindrücklich. Wir haben viele Beispiele im Alten und im Neuen Testament, wo Gott bestimmte Personen zweimal ruft. Zum Beispiel, wir wollen jetzt nicht alle aufzählen, Abraham, Abraham. Dann Samuel, Samuel. Und schon früher Mose, Mose. Und so weiter. Und bis ins Neue Testament Martha, Martha, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Aber hier eben die Stadt, bitte.
Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen.
Danke. Also noch ein letzter Aufruf an die Stadt Jerusalem, die im Begriff stand, wir sind am Dienstag, in wenigen Tagen den Messias vor ihren Toren zu töten, sodass sein Blut dann auf den Felsen vor der Stadt fließen sollte. Und er sagt, wie oft habe ich das versucht? Wie eine Henne, die ihre Flügel ausbreitet, und dann können alle Küken unter ihren Flügeln Zuflucht suchen. Und nicht wahr? Der Herr Jesus sagt in Johannes 12, 32, wenn ich erhöht sein werde von dieser Erde, werde ich alle zu mir ziehen. Und Johannes erklärt dort, das sagte er andeutend, welches Todes er sterben würde. Und auch da hat der Herr seine Hände. Und die Hände entsprechen bei den Menschen anatomisch bei den Vögeln den Flügeln. Ja? Ausgebreitet hat, um alle zu sich zu ziehen, um sie zu retten durch sein Werk am Kreuz. Und man kennt ja auch so ein konkretes Beispiel, wo ein Brand ausgebrochen war. Eine Henne, die betroffen war, hat ihre Küken versammelt und die Flügel. Die Henne ist verbrannt, gestorben, und die Küken haben überlebt. So eindrücklich. Und der Herr sagt, ich habe euch so oft versammeln wollen. Und dann sagt er, ihr habt nicht gewollt. Und das war klar, wenn jemand verloren geht, dann liegt das an seinem Willen. Übrigens, alttestamentlich, Jesaja 30, können wir aufschlagen. Hier haben wir es. Neutestamentlich, ihr habt nicht gewollt. Jesaja 30. Vers 15, bitte, Christian.
Denn so spricht der Herr, Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt.
Ihr habt nicht gewollt. Ihr wolltet die Umkehr nicht. Und jetzt könnte natürlich jemand sagen, ja, einen freien Willen gibt es ja gar nicht. Ja, und wie viele sagen das? Es gibt keinen freien Willen. Das ist die Lehre des echten, strengen Calvinismus. Der leugnet, dass der Mensch eine Willensfreiheit hat zur Bekehrung. Aber wenn der Mensch keinen freien Willen hätte, um sich zu bekehren, dann kann auch nicht der Vorwurf gemacht werden, ihr habt nicht gewollt. Sie hätten wollen sollen, aber sie haben nicht gewollt, sagt der Herr. Und ganz interessant, das ist jetzt nur eine Anregung für Hausaufgaben zu Hause. Das Johannesevangelium studieren auf das Thema Wille. Wollen. Und dann merkt man, oh, das ist ein Thema, das sich durch das Evangelium hindurchzieht. Es gibt viele so rote Fäden, die durchs Johannesevangelium gehen. Und einer ist die Sache mit dem Willen. Und das ist sehr interessant, weil das Johannesevangelium so schön und herzbewegend es verfasst ist von dem Apostel der Liebe. Es war eine Kampfschrift. Und zwar eine Kampfschrift gegen eine sektierische Irrlehrbewegung damals im ersten Jahrhundert, die hieß Gnosis. Wissen. Das waren Leute, die sagten, wir sind nicht so da unten wie die normalen Christen, wir haben eine höhere Erkenntnis, wir sind zu einer höheren Stufe aufgestiegen. Und die haben zum Beispiel gelehrt, Jesus Christus sei nicht wirklich Mensch geworden. Nur scheinbar. Er hat also nicht wirklich teilgenommen an der Menschheit. Ja? Und diese Irrlehre gibt es vom ersten Jahrhundert durch alle Jahrhunderte hindurch, geht auch heute weiter. Dass zum Beispiel geleugnet wird, Jesus Christus sei nicht wirklich der Sohn der Maria, sondern sie sei nur eine Leihmutter gewesen. Ja, aber das Wort Gottes sagt ganz klar, dass er aus dem Samen Davids ist. Aus dem Samen Davids. Also biologisch. Und Psalm 134 sagt sogar, dass er aus der Frucht der Lenden, die Lenden sind hier, ja? Und aus der Frucht der Lenden von König David kommen sollte. Also ein wirklich biologischer Nachkomme. Und Römer 9 sagt, dass der Herr Jesus dem Fleische nach von den Vätern abstammt. Die Väter sind Abraham, Isaac und Jakob. Und zwar dem Fleische nach, nicht geistlich oder übertragen oder irgend sowas, sondern dem Fleische nach. Und so leugnen sie eben, dass der Herr Jesus ein wirklicher Mensch geworden ist, der an der Menschheit teilgenommen hat. So wie das in Hebräer 2, Vers 14 steht, dass die Kinder waren Blutes und Fleisches teilhaftig und so hat der Herr Jesus auch eben an Blut und Fleisch teilgenommen, damit er als Mensch für Menschen stellvertretend sterben konnte. Und die Gnostiker haben die Menschwerdung des Herrn Jesus geleugnet. Und damit haben sie eben das stellvertretende Opfer geleugnet. Der Herr Jesus musste Mensch werden, um für Menschen sterben zu können. Sonst gibt es keine Erlösung. Das geht wirklich, das trifft den Nerv des Evangeliums, diese Irrlehre. Ja, und diese Gnostiker haben noch viele weitere schlimme Dinge gelehrt. Aber unter anderem auch, der Mensch hat keinen freien Willen. Der gnostische Gott hat genau festgelegt, diese gehen ewig verloren und die sind auserwählt, die werden gerettet. Aber es hängt nichts zusammen mit dem, was der Mensch will oder nicht will, sondern das hat der gnostische Gott so bestimmt. Und jetzt ist das natürlich ein bisschen schockierend. Das ist genau die Lehre des waschechten Calvinismus. Es gibt da verschiedene Variationen und Abschwächungen. Man darf nicht alles in den gleichen Papierkorb werfen. Aber die, die wirklich waschecht calvinistisch denken, die denken so. Und das ist natürlich ein Problem. Aber wie kam denn Calvin auf diese Idee, dass er tatsächlich in seinen Schriften gesagt hat, Gott hat bestimmte Menschen von Anfang an für die ewige Verdammnis bestimmt und andere, die wollte er retten. Es war so, Calvin schreibt, meine ganze Theologie kann man eigentlich zusammensetzen aus Augustinus. Und Augustin war ja um 400, so grob, um 400, war er ursprünglich ein Philosoph, der schlimm in der Sünde gelebt hatte. Es war schrecklich für seine gläubige Mutter Monika. Die hat gebetet und gerungen, bis schließlich der Augustin nach einem verdrehten Leben sich echt bekehrt hat. Und zwar hatte er den Römerbrief, ein Manuskript auf seinen Knien und hat sich so gefragt, soll ich das lesen oder soll ich das nicht lesen? Und dann hört er ein Kind im Nachbargarten, das sagt so spielerisch, tolle Lege, tolle Lege, tolle Lege, nimm und lies, auf Lateinisch. Ja, er lebt ja in Nordafrika, aber dort sprach man Lateinisch und er hat Lateinisch gesprochen. Und nimm und lies, oh, ich nimm und lese. Hat den Römerbrief gelesen und dann hat er in Kapitel 13 gesehen, wie da gesprochen wird über das Leben in fleischlicher Sünde und Lust. Und er hat sich erkannt und bekehrt. Aber der war nicht nur Philosoph, sondern der war auch jahrelang in einer gnostischen Sekte, der Manichäer. Und das war natürlich ein Problem. Damals war nämlich in der Christenheit die Überzeugung, jemand, der sich aus den Manichäern bekehrt, der darf nie Bischof werden. Auch wenn er sich bekehrt. Weil man befürchtete, dass solche Leute, die mal in dieser Sekte drin waren, dass plötzlich dieser Same wieder kommt, dieses Unkraut. Aber bei ihm hat man eine Ausnahme gemacht. Und er wurde Bischof von Hippo in Nordafrika. Und er hat zuerst ganz richtig gelehrt, der Mensch ist verantwortlich und er muss sich bekehren, wie er das selber ja auch gemacht hat. Er hat sich entschieden, ja? Er hat sich entschieden, tolle Lege, nimm und lies, jetzt nehme ich. Hat gelesen, genommen und gelesen und hat sich dann entschieden, oh, das ist genau, wie ich beschrieben werde. Und hat Buße getan. Aber nach Jahren hat er sich dann abgewendet von dem, was er gelernt hat, von anderen Bibellehren, dass Gott eben im Voraus wusste, wer einmal, wenn Gott ihn ruft durch das Evangelium, sich bekehren wird und wer nicht. Und die, die Gott zuvor erkannt hat, dass sie sich einmal bekehren werden, die hat Gott auserwählt, um seine Kinder zu werden. Also so wie das 1. Petrus 1, Vers 2 sagt, auserwählt nach Vorkenntnis, Prognosis Gottes. So wie die Wetterprognose, die bestimmen ja nicht, dass morgen noch kälter wird, zum Beispiel, sondern die erkennen das, aber es ist völlig unabhängig, ja? Und so weiß Gott im Voraus, wusste Gott im Voraus genau, wer sich bekehren wird, wenn er gerufen wird, wer sich bekehren will und wer sich nicht bekehren will. Und die, von denen er wusste, die werden sich bekehren wollen, die hat er auserwählt. Und dann hat Augustin gesagt, nein, nein, das geht nicht. Und er hat sich wieder erinnert, wie das früher war, und hat diese Prädestinationslehre der Gnostiker wieder aufgenommen. Und so führt sich das weiter zu Calvin. Das muss man wissen. Das ist ein Problem. Und eben, es widerspricht dem, was das Wort Gottes sagt. Der Herr Jesus macht den Vorwurf, und ihr habt nicht gewollt. Und damit macht er sie verantwortlich. Ja gut, würde einer sagen.
Frage, Roshi?
Ja.
Wenn ich darf.
Ja, klar, natürlich.
Also ich will nicht widersprechen mit dem Wort freie Wille.
Ja.
Aber wenn Gott sagt, er gebietet allen Menschen und Glaube ist Glaubensgehorsam, der Mensch muss sich bekehren.
Ja.
Müsste man dann nicht eher von einer Unwillensentscheidung sprechen? Also nicht frei, weil die Folgen bestimmt ja Gott. Das Heil wird aus Gnade angeboten. Der Mensch kann nicht frei entscheiden, ich nehme das Heil oder ich gebe es wieder ab. Das würde ja dann das andere, das wäre dann die andere Lehre, man kann das Heil wieder quasi abgeben, wenn man nicht mehr will. Sondern Gott bestimmt, wenn ein Mensch das ablehnt, dann geht er verloren oder bleibt er im verlorenen Zustand. Wenn er es annimmt, dann kriegt er aus reiner Gnade die Gotteskindschaft.
Ja.
Das ist also nicht eine freie Entscheidung, nehme ich Apfelkuchen oder Marmorkuchen und die Folgen davon, über die verfüge ich, sondern Gott legt die Folgen fest. Es ist nur eine Frage, gehorche ich Gottes Gebot oder nicht. Also schon moralische Verantwortung, aber eher so quasi, wenn der Mensch, der mich will, das ist eine Unwillensentscheidung, aber er ist nicht frei, weil das Gericht bestimmt Gott.
Also, wie soll ich das zusammenfassen? Ja, aber vielleicht könntest du das gerade am Mikrofon von Christian nochmals auf den Punkt bringen. Oder soll ich sagen, deine Frage ist es eine Willensentscheidung oder eine Unwillensentscheidung? Und wenn der Mensch dann eben schließlich Ja sagt, ist es Gottes Werk, das in ihm dieses Ja bewirkt. Ist das korrekt?
Ja. Und wenn er Nein sagt,
Die
Folgen von Gott bestimmen.
Und wenn er Nein sagt, dann hat Gott die Folgen für dieses Nein bestimmt. Das ist gerade ein Punkt, den ich jetzt noch ansprechen wollte. Ich möchte ja schön Baustein für Baustein aufbauen. Und zwar gehen wir doch ganz kurz zu Römer 3, wo ausgehend von Kapitel 1, Vers 18 gezeigt wird, alle Menschen sind Sünder und sind in der Sünde gefangen. Und sie sind im tiefsten Kern alle böse und verdorben. Und diese Verdorbenheit wird unter anderem beschrieben in Kapitel 3, Vers 10 und 11. Bitte, Christian.
Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht.
Ja, da ist keiner, der Gott sucht. Also es gibt keinen Mensch, der sagen könnte, ich bin errettet worden, weil ich habe Gott gesucht. Das war meine Entscheidung, meine Willensentscheidung, ich suche Gott. Sondern da ist keiner, der Gott sucht. Aber warum gibt es dann Menschen, die sagen, ich bin wirklich suchend? Gut, es gibt manche, die sagen, ich bin wirklich suchend und dann gehen sie zu Hare Krishna. Ja, die waren suchend und haben nicht gefunden, haben sich verirrt. Aber der Jesus sagt ja, wer sucht, der findet. Und das benutzen manchmal Gottlose, wenn sie einen Bleistift verloren haben, ihn wieder gefunden haben. Es steht ja in der Bibel, wer sucht, der findet. Das geht nicht darauf hin, sondern es geht darum, wer Gott sucht, aber echt, der wird ihn finden. Aber wie kann denn das gehen, wenn ja gar keiner da ist, der Gott sucht? Nun, sehen wir Römer 2, Vers 4. Gibt die Antwort. Römer 2, Verse 4 und 5, bitte.
Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken.
Danke. Also hier wird gesprochen über Gottes Wirken. Und zwar seine Güte, nicht nur seine Güte, der Reichtum seiner Güte, der Reichtum seiner Geduld, Langmut. Und diese Güte Gottes ist es, die einen Menschen zur Buße leitet, dass er also erkennt, ich bin ein Sünder und es tut mir leid und ich bereue, was ich in meinem Leben getan habe. Da braucht es Gottes Wirken. Und das würde auch jeder Calvinist dann auch bestätigen. Natürlich, es ist Gottes Werk. Und Menschen, die aus der Welt sind, die bekehren sich, weil Gott diese Bekehrung bewirkt. Okay? Und er zieht sie. Und jetzt meine Gegenfrage. Und zieht Gott alle Menschen oder nur die, die gerettet werden? Ja, nur die, die gerettet werden. Nein, hier steht es anders. Es heißt nämlich hier, wenn jemand den Reichtum der Güte Gottes verachtet und eben sich nicht im Klaren darüber sein will, dass es die Güte Gottes ist, die zur Buße leitet, dann wird das ganz schlimm. In Vers 5 heißt es, nach deinem Starrsinn und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf am Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Das heißt also, hier wird jemand angesprochen, der zwar von Gottes Güte gezogen worden ist, aber bis zum Schluss starrsinnig Nein sagt und dann verloren geht. Und damit ist klar, nicht nur Auserwählte werden gezogen, sondern auch solche, die nicht auserwählt sind, werden gezogen. Ja?
Beispiel ist der Esau, der hat das Erstgeburtsrecht verachtet, hat nachher nach Buße gesucht, aber keine mehr gefunden.
Also Esau hat ja eben das Erstgeburtsrecht, das hat er verachtet, und dann hat er aber mit unter Tränen hat er gesucht. Was hat er gesucht?
Den Segen.
Oh, jetzt sagst du den Segen und jemand anderes sagt die Buße. Schauen wir mal schon nach. In Hebräer. Ja, darum haben wir eine Heilige Schrift, damit wir uns alle auf das Gleiche zurückbeziehen müssen. Wenn Gott keine Heilige Schrift gegeben hätte, sondern er würde immer durch Träume und Visionen zu den Gläubigen sprechen, dann würde ein Bruder Müller sagen, der Herr hat mir gesagt, Esau suchte den Segen, und Bruder Neuhäusler sagt, nein, mir hat er gesagt, die Buße. Ja, jetzt schlagen wir auf, Hebräer 12,
17.
Ja, Verse 16 und 17, bitte, Christian.
16 und 17. Dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde. Denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte.
Ah, jetzt ist die Frage, obgleich er ihn auf was bezieht sich das, auf den Segen oder auf die Buße? Und da hat die Elbefelder
Die alte nicht revidierte.
Ja, CSV hat hier eine Fußnote und erklärt, das ist den Segen. 1. Mose 27, 34. Der heulte, dass er den Segen nicht bekommen sollte. Und das ist eben, wenn jemand weint über die Konsequenzen der Sünde. Das ist nicht das Gleiche, wie wenn er weint über seine Sünden. Und bei Esau muss man sagen, er hätte gerne den Segen gehabt, aber und den hat er gesucht und hat eben keinen Raum gefunden für die Buße. Aber Gott zieht also an allen Menschen. Und darum lesen wir auch in Hiob 33, Vers 29, dass Gott mit jedem Menschen mindestens zwei, dreimal, das betont das drei, das ist ein Zahlenspruch, zwei, dreimal mit jedem Menschen spricht. Er kann auch mehr, zum Beispiel der Pharao, der hat sich ja insgesamt sechsmal sein Herz verhärtet und dann beim siebten Mal hat Gott ihn verhärtet. Da war die Gnadenzeit vorbei in 2. Mose. Aber da war er wirklich zweimal, dreimal hat er die Möglichkeit gehabt, auf jeden Fall, und hat sich trotzdem verhärtet und ist dadurch verloren gegangen. Und jetzt hier sehen wir also, Gott zieht jeden Menschen. Und wenn man sagen würde, ja, jeder Mensch hat ja einen freien Willen, jeder Mensch kann sich bekehren, wann er will. Ja, keiner bekehrt sich, keiner sucht Gott. Es braucht das Werk Gottes. Und er muss den Menschen ziehen zur Buße, aber dann tritt die Frage des freien Willens eben ins Blickfeld. Wenn Gott ihn zieht, gibt er jedem Menschen die Möglichkeit, dass er seinen Willen benutzen kann, um zu sagen, ja, ich will. Oder nein, ich will nicht. Und dann macht Gott ihn verantwortlich und darum sagt der Herr Jesus, ihr habt nicht gewollt. Und wenn diese Menschen einmal vor dem großen weißen Thron stehen werden, in Offenbarung 20, letzter Abschnitt, das Endgericht, wo alle Gläubigen ab Kain auferstehen werden und vor dem Herrn Jesus, dem Richter der Welt, stehen werden, dann wird der Herr Jesus sagen können, ihr seid nicht im Buch des Lebens. Aber das ist nicht, weil ich euch nicht wollte. Wir können nämlich zeigen aus der Schrift, dass Gott tatsächlich alle Menschen von der Schaffung der Welt an ins Buch des Lebens eingeschrieben hat. Weil er jeden wollte und nicht nur eine bestimmte Gruppe. Das Buch des Lebens macht das klar. Und wenn jemand während seiner Gnadenzeit auf Erden sich nicht bekehrt, wie das war bei Esau oder wie das war beim Pharao, die Gnadenzeit geht spätestens zu Ende beim Tod, aber sie kann unter Umständen auch schon vorher, wie beim Pharao, wo dann schließlich sein Herz beim 7. Mal verhärtet wurde von Gott. Aber er hätte die Möglichkeit gehabt, er war im Buch des Lebens eingeschrieben und dann wird jemand gelöscht. Und wenn der Herr Jesus das Buch des Lebens als Beleg, als Dokumentation öffnen wird, dann wird er sagen können, ich habe gewollt, aber du hast nicht gewollt. Und die Menschen werden verloren gehen wegen ihrer eigenen Verantwortung. Und darum ist es so wichtig, dass man eben sieht, gerade aus dem Grund wird im Johannesevangelium das Thema Wille, das ist eben die Hausaufgabe, Willen, Wille, Wollen, alles was so verwandt ist damit, das muss man da besonders beachten. Und das hat Johannes im Kampf gegen die Gnostiker genauso geschrieben.
Ja. Reiner Versprecher. Alle Ungläubigen von Kain.
Alle Ungläubigen von Kain. Alle Ungläubigen von Kain an werden auferstehen und dann vor dem großen weißen Thron erscheinen. Danke. Das kommt schon mal vor, ein Versprecher. Weil ich denke schon, was ich nachher auch noch sagen werde, und dann passiert das. Ja?
Noch ein Hinweis, du hast von Johannes gesprochen, war das Evangelium, eine Ergänzung für uns zum Lesen, 1. Timotheus 1, 2, Vers
4.
6 heißt, 4 natürlich, der Heiland Gott wird ja will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dann aber Johannes wieder, nämlich in Offenbarung 22, wo dann steht, also der letzte Appell, und der Geist und die Braut sagen, komm, und wer es hört, sage, komm, und wer der Wille der Leben, komm und nehme das Wasser des Lebens umsonst.
Sehr gut, also ich wiederhole das für den Livestream. 1. Timotheus 2, ab Vers 4 bis 6, da wird klar gemacht, dass Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Und als Gottes Wille. Aber dann Offenbarung 22, wo nochmals ganz am Schluss der Bibel eine Einladung gegeben wird, jeder, der da will, soll das Wasser des Lebens nehmen umsonst. Auch da die Offenbarung von Johannes geschrieben, nicht wahr? Ja. Wieder das Thema Wille. Und so macht Gott uns verantwortlich und wir können uns nicht irgendwie hinter etwas verstecken, quasi, ich bekehre mich nicht, weil ich halt eben nicht gewollt bin von Gott. Nein, das ist so wunderbar. Jeder Mensch, der ins Dasein kommt, also auch schon im Mutterleib, darf wissen, Gott hat ein Ja zu mir. Es kann sein, dass die Eltern vielleicht kein Ja hatten und das Kind als ein, wie sie so übel das ausdrücken können, als Unfall bezeichnen. Aber keiner ist ein Unfall in den Augen Gottes. Gott hat ein Ja. Und darum schreibt er jeden ein ins Buch des Lebens. Und dann ist es wichtig, dass wir ein völlig überzeugtes Ja haben zu ihm, wenn er uns zieht und uns zur Buße leitet.
Oft wird ja auch diese Stelle gebracht, die 1. Korinther 2, wo es eben heißt, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen,
ja,
weil es geistig beurteilt werden muss. Da gibt es solche, die sagen, der Mensch kann gar nicht reagieren.
Also, es gibt, ja, 1. Korinther 2, Vers 14, sagt ja, dass der natürliche Mensch nicht annimmt, was des Geistes Gottes ist. Es ist in Torheit, er kann es nicht erkennen. Ja, das haben wir aber gerade betont. Römer 3, Vers 10, da ist keine der Gottsuche. Das ist der natürliche Mensch, der verloren ist und von sich aus nie Gott suchen würde. Aber in seiner Güte, in dem Reichtum seiner Güte, zieht Gott uns Menschen, und zwar alle. Er hat zu keinem von vornherein ein Nein, sondern zu allen ein Ja. Er zieht und dann kann der natürliche Mensch sich bekehren. Aber nur durch das Wirken Gottes. Und da wird ihm dieses Fenster des Willens geöffnet. Ich hatte einen Mitschüler. Das ist ein paar Jahre her, seit ich in der Schule war. Und jüdische Abstammung, aber säkular aufgewachsen. Und wir hatten viele, viele Diskussionen im Laufe der Gymnasialzeit über Jahre. Und in den Diskussionen sollten alle intellektuellen Stolpersteine ausgeräumt werden. Ich habe mir sehr Mühe gegeben. Und was kam raus? Er hat sich dann nicht bekehrt, sondern wie gesagt, ich würde mich auch nicht bekehren, wenn alles stimmt. Und da war ich ihm sehr dankbar, dass er mir gesagt hat, damit im Klartext gesagt hat, es ist, weil du nicht willst. Ihr habt nicht gewollt. Das ist der Punkt. Und das war unser Ausgangspunkt. Jetzt gehen wir zurück zu Matthäus 23. Das war ein Exkurs. Und dann kündigte Herr Jesus das Gericht an. Und er sagt nicht mehr Wehe, sondern nach den 8 Wehen sagt er hier in Vers 38, siehe, euer Haus wird euch öde gelassen. Was ist das, euer Haus? Das Wohnhaus.
Tempelhaus.
Das Tempelhaus, ja. Wie sagt man auf Hebräisch?
Bait.
Tempel. Bait, genau, Habait. Der Tempelberg heißt Har Habait. So spricht man Hebräisch, aber das ist natürlich aus der Bibel, Jesaja 2. Der Berg des Hauses, Har Habait, das ist der Tempelberg. Also, euer Haus, das ist euer Tempel, wird euch öde gelassen werden. Der Jesus kündigt an, als Konsequenz der Ablehnung von ihm, dem Messias, und seinen Boten, die er noch senden würde, diese Propheten, Weisen, Schriftgelehrten. Als Konsequenz davon wird der Tempel untergehen. Und das hat sich erfüllt, wann? Ja, im Jahr 70 nach Christus ist das gekommen. Der Tempel wurde zerstört, dem Erdboden gleich gemacht. Und seither, bis zum heutigen Tag, konnte der Tempel nie mehr aufgebaut werden. Das ist dramatisch, wenn man denkt, beim ersten Tempel war das ja auch schon so, dass er zerstört wurde durch die Babylonier im Jahr 586 vor Christus. Und die Juden kamen in die babylonische Gefangenschaft. Aber nach wenigen Jahrzehnten, wirklich 586, dann 539, 38 haben die Perser Babylon erobert und den Juden die Erlaubnis gegeben, ihr dürft wieder heimgehen. Sie gingen heim und das Erste, was sie machten, sie bauten den Tempel 538 wieder auf. Zuerst ein Altar, im nächsten Jahr die Grundlage des Tempelhauses, also ein paar Jahrzehnte. Warum war das? Weil Israel Götzen gedient hat. Falsche Götter angenommen hat, anstatt den Herrn allein zu verehren. Aber ab dem Jahr 70 bis heute, das sind ein paar Jahre mehr, nicht mehr aufgebaut. Obwohl man im Judentum jeden Tag betet, das ist in den Gebetsbüchern enthalten, Yehi Ratzon Lefanecha, möge es dein guter Wille sein, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Bimherut Beyamenu, in Eile, in unseren Tagen. Und das wird gebetet über Jahrhunderte hinweg. Nie mehr erhört worden. Der Tempel ist untergegangen. Was ist denn geschehen? Was könnte noch schrecklicher sein, als falsche Götter zu verehren neben dem Herrn? Ja, Gott selber zu verwerfen. Und indem der Messias, der eben Gott und Mensch in einer Person ist, verworfen wurde, kam diese Katastrophe. Siehe, euer Haus wird euch Wüste oder Öde gelassen. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und da kündigt ihr an, ich werde wiederkommen. Er sollte zwar sterben und dann auferstehen, hat er den Jüngern ja wiederholt, haben wir gesehen, vorausgesagt. Aber hier sagt er, dass er wiederkommen wird, nämlich als der herrschende Messias. Und dann werden sie ihn empfangen mit gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Woher kommt dieses Wort? Aus dem Alten Testament. Psalm 118. Und das ist ja schon etwas ganz Besonderes. Das müssen wir aufschlagen. Da steht das in Vers 26. Liest du, Christian?
Gesegnet sei, der kommt im Namen des Herrn. Vom Haus des Herrn aus haben wir euch gesegnet.
Ja, jetzt weiß jemand, was da steht im hebräischen Grundtext für gesegnet sei, der da kommt. Ja, du bist schon so weit gegangen. Also nur gesegnet sei, der da kommt, das ist Baruch Haba. Wann gebraucht man diese zwei Wörter? Wenn man jemanden willkommen heißt. Also man geht in Israel irgendwo auf Besuch, weil man eingeladen ist, sonst sagen sie das nicht. Und man klopft an, die Tür wird aufgemacht und dann sagt man Baruch Haba. Das heißt dann aber nicht gepriesen sei, der da kommt, sondern gesegnet sei, der da kommt. Aber das Wort segnen, preisen, ist das gleiche Wort auf Hebräisch. Also wenn man das braucht für Gott, dann ist es nicht gesegnet, weil wir können nicht Gott segnen. Ja? Und zwar, weil Hebräer 7 macht das ja klar, dieser Grundsatz, dass immer der Größere segnet den Geringeren. Ja. Und darum, wenn eben Baruch benutzt wird in Bezug auf Gott, muss man übersetzen gepriesen. Und wenn es in Bezug auf einen Menschen ist, dann gesegnet. Aber der Sinn ist eben gesegnet, der da kommt, oder gepriesen sei, der da kommt, es heißt willkommen. Und wenn es mehrere sind, dann sagt man eben die Mehrzahlform, Bruchim Habbaim. Also gesegnet sind die Kommenden. Und so wird klar, das ist hier in Psalm 118 der Willkommensgruß für den Messias. Also wenn der Herr Jesus wiederkommen wird, und Israel dann bereit sein wird, ihn zu empfangen, am Ende der großen Drangsal, dann werden die alle rufen, Baruch Abba, Beshem Adonai. Und dann wird sich Sacharja 12, Vers 10 erfüllen, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen. Dann werden sie weinen, warum haben wir ihn damals abgelehnt? Und dann werden sie beten, Jesaja 53. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, und wie einer, vor dem er das Angesicht verbirgt. Aber dann werden sie sagen, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und das bedeutet, willkommen, der da kommt im Namen des Herrn. Und der Jesus sagt also, euer Tempel wird verwüstet werden und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Jetzt gehe ich. Und wenn er dann kommt, dann werden sie rufen, willkommen, der da kommt im Namen des Herrn. Und sie werden auf den blicken, den sie damals durchbohrt haben, und werden wehklagen darüber, dass er beim ersten Mal eben abgelehnt und verworfen worden war. Aber wenn wir jetzt Psalm 118 noch offen haben, noch eine Minute und dann machen wir Pause, dann müssen wir noch Vers 22 dazu lesen.
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden.
Ja. Und das ist auch ein Hinweis auf den Messias, der ja auch an anderen Stellen, wie zum Beispiel Jesaja 28, eine Stelle, die die Rabbiner auch auf den Messias bezogen haben, wird er auch Eckstein genannt. Ein kostbarer Eckstein. Das ist der Messias. Aber von diesem Eckstein wird gesagt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Und jetzt muss man sich das vor Augen halten, der Ausdruck Bauleute, vor 2000 Jahren, im Hebräischen damals, wurde verwendet für Gesetzeslehre. Für die Gesetzeslehre, für die Schriftgelehrten. Die hat man bezeichnet als Bauleute. Warum? Weil Bauleute, die das Wort Gottes verkündigen, die sollen ja zur Auferbauung sprechen. Merkwürdig. Von daher kommt das Wort Auferbauen. Das wir im Neuen Testament, ja, an vielen Orten haben, das bedeutet wirklich ein Haus bauen, auferbauen. Zum Beispiel 1. Korinther 14, in den ersten Versen wird erklärt, Weissagung ist Reden zur Auferbauung, Ermahnung und Tröstung. Und das heißt Haus bauen. Also, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und jeder konnte das damals verstehen, also die Führer verwerfen den Messias. Und darum zitiert das der Herr Jesus hier. Er spricht ja vorher ausführlich über die Pharisäer und Schriftgelehrten, die 8 Wehrufe. Und dann sagt er, jetzt wird der Tempel zerstört werden. Und wenn ich dann komme und ihr sagen werdet, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, dann wird man zurückdenken, oh ja, und wie wahr ist dieses Wort in Vers 22, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und jetzt ist es noch dramatischer. Jetzt sind wir am Dienstag, vor Karfreitag. Kam der Mittwoch und dann der Donnerstag. Am Donnerstagabend, alle diese Schriftgelehrten, die das gehört haben, und alle im Volk, die haben sich dann am Abend in den Familien versammelt und man hat Pessach gefeiert. Das Lamm, das geschlachtete Lamm, gegessen. Und man hat das Hallel gesungen. So bezeichnet man die Psalmen 113 bis 118. Von der Antike her bis heute, in jeder jüdischen Familie, wird beim Passafest Psalm 113 bis 118 gelesen. Und damals auch gesungen. Und in jeder Familie, alle diese Schriftgelehrten, haben dann gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und sie haben auch gelesen, dass im gleichen Psalm heißt, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das hat er gesagt am Dienstag. Ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und als Hausaufgabe im Lukas-Evangelium, in der Parallelstelle, zu diesem Dienstag, Dort sehen wir, dass der Herr Jesus die Führer des Volkes anschaut, wird also der Augenkontakt beschrieben, im Lukas-Evangelium, in Matthäus nicht, aber in Lukas, eine Parallelstelle, angeschaut, und dann hat er ihnen gesagt, was ist das, dieses Wort? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und die haben das alles, dann am Donnerstagabend, da beginnt im Judentum der Freitag, ja, das Passa-Fest, das hat er gesagt. Er hat uns in die Augen geblickt. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Ja, das haben wir gemacht. Und an diesem Freitag wurde er gekreuzigt. Und sie haben die Masse vor Pilatus hat geschrien, er werde gekreuzigt. Das ist schon dramatisch, wie der Herr Jesus das Wort genau im richtigen Moment einsetzt. Und er wusste, das werden sie dann ein paar Tage später alle in der Familie lesen. Und der Herr Jesus übrigens auch. In Matthäus, ich gebe die Stelle einfach an, und dann müssen wir wirklich Pause machen. In Matthäus 26, der Jesus feiert ja das Passa mit den Jüngern. Und am Ende des Passas heißt es dann noch in Matthäus 26, Vers 30, danke. Gerade vorher wird noch beschrieben, wie der Herr den dritten Kelch des Passamals, das ist der Kos Bracha, der Kelch der Segnung, zum Abendmahlskelch macht. Und dann heißt es in Vers 30,
oder als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg.
Ja, und das Wort Loblied, der Ausdruck, den man auch verwendet hat, unter anderem für Psalm 113 bis 118. Und am Schluss haben sie also noch gesungen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden, und gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. So haben sie das gesungen, und dann sind sie zum Ölberg gegangen, und die Verwerfung wurde Tatsache. Ja, jetzt machen wir Pause.